Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute, sie war eine Heldin und sie war eine Romney. Alfreda Nonciamakowska.
Sie ist wirklich eine Heldin und war eine Heldin, weil sie halt Kinder gerettet hat. Sie hat ihr Leben ins Spiel gesetzt und hat andere dafür gerettet. Und das, was sie gemacht hat, zeigt mir, dass Frauen super, super viel Kraft haben und super stark sind. Und das ist halt auch damals so war.
Wer das sagt, ist die Schauspielerin und Romnia-Aktivistin Estera Stan. Sie kommt gebürtig aus Rumänien und lebt bereits seit 2010 mit ihrer Familie in Berlin. Estera setzt sich in zwei Romnia-Vereinen für die Rechte der Romnia und Sintize ein. Sie spielt Theater, dreht Filme, tritt als Rednerin bei Demos auf und spricht öffentlich bei Podiumsdiskussionen. Dabei macht sie auf die Geschichte der Romnia und Sintize und soziale Missstände aufmerksam.
Doch wer war Alfreda Nonciamakowska, von der Estera hier spricht? Und was hat sie zur Heldin gemacht? Estera war 13 Jahre alt, als sie das erste Mal von ihrer Heldin erfuhr.
Also, das erste Mal, als ich von ihr erfahren habe, war, als ich 13 Jahre alt war. Ich war damals in einer Mädchengruppe, oder beziehungsweise ich war in der Bukarest-Theatergruppe. Das war damals die erste Theatergruppe, in der ich war, wo wir halt Theater gemacht haben und Workshops in den Schulen gegeben haben. Und da hatten wir uns einfach mal hingesetzt und haben dann halt Roma-Persönlichkeiten kennengelernt. Und da war Alfreda Nunci auch dabei. Und genau, ich war halt 13 Jahre alt, habe mir ihre Geschichte angehört, habe die halt ja erzählt bekommen. Und ich war voll begeistert von ihr, dass sie so krasse Sachen gemacht hat.
Alfreda Nonciamakowska war eine polnische Romni. Als sie 13 Jahre alt ist, im Jahr 1939, überfallen die Deutschen ihr Heimatland Polen. Dadurch ändert sich für das Mädchen alles. Trotz ihrer eigenen Verfolgungssituation gelingt es ihr, zahlreiche Kinder vor den Nationalsozialisten zu retten.
Um sie soll es heute gehen und wir stellen uns die Fragen, wer war diese Frau? Wie schaffte sie es, all diese Kinder zu retten? Welche Gefahr setzte sie sich aus? Und weshalb kennt sie heute kaum jemand in Deutschland?
Alfreda Nonciamakowska wurde am 10. Mai 1926 in der Nähe von Stanislau geboren. Heute heißt diese Stadt Ivano-Frankivsk und liegt in der Westukraine. Der Name Noncha wurde ihr von ihrer Familie als eine Art Spitzname gegeben. Ihr bürokratischer Name war Alfreda. Da sich ihre Familie den Lebensunterhalt mit der Zucht und dem Handel von Pferden verdiente, blieb sie nicht dauerhaft in Stanislau. Um die Pferde verkaufen zu können, pflegte die Familie einen nicht sesshaften Lebensstil und schaffte es so, sich einen gewissen Wohlstand zu erarbeiten.
Doch das Leben, das Nonci und ihre Familie bis dahin kannte, änderte sich schlagartig am 1. September 1939. An diesem Tag fielen deutsche Truppen in Polen ein und markierten den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Verbunden war der Einfall mit einer aggressiven Expansions- sowie Umsiedlungspolitik. Die deutschen Truppen gingen von Beginn an mit einer ungeheuren Gewalt und Aggressivität vor.
Die Tätergruppen waren die Wehrmacht, die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und die Chefs der Zivilverwaltung. Ende des Jahres 1939 hatten die Einsatzgruppen mit Hilfe der deutschen Minderheit in Polen weit über 50.000 Menschen ermordet. Während anfänglich vor allem die polnische Intelligenz Zielscheibe der deutschen Aggression waren, wandte sich die Gewalt im Laufe der Besatzung immer mehr gegen die Minderheiten.
In einem Erlass vom 7. Oktober 1939, also einen Monat nach dem Überfall, beauftragte Hitler den Reichsführer der SS Heinrich Himmler mit der sogenannten Festigung des deutschen Volkstums. Ziel war die Schaffung eines neuen deutschen Siedlungsgebietes, die durch eine rassistisch motivierte Umsiedlung erfolgen sollte.
Voraussetzung für die Umsiedlung von als deutsch kategorisierten Menschen nach Polen war laut Hitler,
Zitat, die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von solchen volksfremden Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr für das Reich und die deutsche Volksgemeinschaft darstellten. Zitat Ende.
Mit Ausschaltung war hier gemäß der nationalsozialistischen Ideologie die Ermordung von gesellschaftlichen Minderheiten gemeint. Konkret waren das jüdische Personen, Romnia und auch Menschen mit einer Behinderung.
Für diese Bevölkerungsgruppen begann damit die Zeit der rassistischen Verfolgung durch die nationalsozialistischen Tätergruppen. Innerhalb kürzester Zeit übertrugen und verschärften die Nationalsozialisten die im Reichsgebiet bereits etablierten antisemitischen und antiziganistischen Maßnahmen auch auf das besetzte Polen. Hunderttausende Menschen wurden in Lager deportiert oder ermordet.
Doch nicht nur in Estdeutschland fiel in Polen ein. Auf der Grundlage des Hitler-Stalin-Paktes wurde Europa in zwei Einflusssphären geteilt. Während also im Westen die Nazis eine gewaltvolle Besatzungsherrschaft aufbauten, befand sich Nonja und ihre Familie im sowjetischen Teil auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, etwa bei der Stadt Lemberg. Der genaue Aufenthaltsort der Familie ist durch ihren nicht sesshaften Lebensstil nicht exakt rekonstruierbar.
Spätestens ab Juni 1941 begann mit dem Angriff NS-Deutschlands auf die Sowjetunion für Nonchas Familie die Zeit der Verfolgung. Fortan war die Familie zum einen durch die deutschen Truppen gefährdet, zum anderen aber auch durch ukrainische Nationalisten auf dem Gebiet um die Stadt Lemberg.
Die ukrainischen Nationalisten setzten sich aus Hilfspolizisten und Angehörigen der ukrainischen aufständischen Armee zusammen. Auch sie übten in der Zeit der deutschen Besatzung Massengewalt an der polnischen Zivilbevölkerung, insbesondere an Juden und Jüdinnen sowie Romnia aus. Alle diese Gruppen wurden von ihnen pauschal als sogenannte Rotarmisten bezeichnet, also als sowjetische Soldatinnen und Soldaten und somit auch dementsprechend verfolgt.
Wahrscheinlich war das ein Grund dafür, dass Markowskas Familie in die vom Deutschen Reich besetzten Gebiete in Richtung Nordwesten flüchtete. Aus ständiger Angst versteckte sich die Familie zusammen mit ungefähr 65 bis 85 Romnia in einem sogenannten Tabor in den Wäldern, einer großen familienähnlichen Gemeinschaft, wobei sie, um nicht entdeckt zu werden, stets den Standort wechseln mussten.
Dieser Versuch, sich vor der Gewalt der Nazis zu schützen, war unter osteuropäischen Romnia verbreitet. So beschreibt Murat Schkowski, ein belarussischer Rom, die Geschichte seiner Angehörigen wie folgt.
Die Roma haben gleich zu Beginn des Krieges erfahren, dass die Deutschen sie und die Juden ausrotten wollten. Als die ersten Familien, auch die Frauen, erschossen wurden, flohen viele Roma in die Sümpfe und Wälder. Die Deutschen hatten Angst, ihnen dorthin zu folgen, und so blieben die Roma am Leben. Aber natürlich mussten sie manchmal ins Dorf, um Lebensmittel zu holen. Sie pflügten die Felder und bekamen dafür Kartoffeln. Oftmals ging nicht der ganze Tabor in die Dörfer, sondern nur einige Frauen. Ein paar von der einen Seite, ein paar von der anderen Seite, damit es nicht so auffiel. Die Dorfbewohner haben die Roma nur sehr selten an die Deutschen verraten. Sie waren meist gutherzig zu den Roma.
Auch Nonja erhielt die Aufgabe, in den jeweils umliegenden Dörfern zu arbeiten, um Essen für die Gemeinschaft aufzutreiben. Ob sich die damals 15-Jährige bewusst war, dass sie sich damit in Lebensgefahr brachte? Denn die Zeitzeugin Nina Ivanova Jankowskaja, ebenfalls eine belarussische Romni, berichtet Folgendes über die Erinnerungen ihrer Mutter.
Meine Mutter meinte, die Polizisten hätten angefangen, die Roma bei den Deutschen zu verraten. Meine Mutter erzählte mir viel darüber, dass unsere Frauen in die Dörfer gingen, um Essen für die Kinder zu bekommen. Meine Tante ging auch mit ihren Kindern und noch einer Bekannten. Die Deutschen haben sie getroffen und alle vier erschossen. Im Winter wohnte meine Mutter mit ihren Kindern und Verwandten bei Russen, mit denen sie befreundet war.
Im Winter 1941 versteckte sich die gesamte Familie in einem Wald östlich von Warschau in der Nähe von Biała-Podlaska im Generalgouvernement, den von den Deutschen militärisch besetzten polnischen Gebieten.
Dann kam der Tag, der Nonchas Leben dramatisch verändern sollte. Wie so oft war sie zum Arbeiten in das nahegelegene Dorf gegangen, um Lebensmittel für sich und ihre Familie zu besorgen. Doch als die 15-Jährige an diesem Tag zurück zu ihrer Familie kam, fand sie niemanden mehr vor. Ihre gesamte Familie war von den Nationalsozialisten im Wald erschossen worden. Sie musste erkennen, dass sie die einzig Überlebende von bis zu 85 Menschen ihres Tabors war. Tagelang suchte sie in den Wäldern nach dem Massengrab ihrer Angehörigen.
Die Familie von Alfreda Nonchia-Markowska war eine von vielen, die während dieser Zeit im Generalgouvernement Opfer von derartigen Massenerschießungen war. Schätzungsweise wurden auf dem heutigen polnischen Gebiet nicht weniger als 4200 Romnia an etwa 180 Orten außerhalb von nationalsozialistischen Lagern ermordet.
Die Täter? Hauptsächlich Angehörige der Gendarmerie, der SS, Gestapo und Polizei, die ihre Opfer durch Erschießen hinrichteten. Diese Mordaktionen waren bereits ab 1939 bekannt, erreichten jedoch ihren traurigen Höhepunkt in den Jahren 1942 und 1943. Die Form der Ermordung durch Erschießungen außerhalb von Lagern stellt ein Charakteristikum für die Verfolgung von Minderheiten in den besetzten osteuropäischen Gebieten dar.
Ab diesem Punkt ihrer Biografie ist sich die Geschichtsschreibung nicht mehr einig. Aufgrund von fehlenden Quellen und einer erspähten Aufarbeitung von Nonchas Geschichte gibt es unterschiedliche Darstellungen über ihren nun folgenden Lebensabschnitt.
Wir haben uns entschieden, uns auf den Zeitzeugenbericht von Karol Gelinski aus dem Jahr 2006 zu beziehen, in dem er über das Leben von Alfreda Nonchia-Markowska berichtet. Dieser Artikel ist die Basis auch für die meisten Publikationen über das Leben und Wirken Markowskas.
Wer ist dieser Karol Gelinski, dass wir ihm so viel Glaubwürdigkeit bescheinigen? Geduld. Er wird im weiteren Verlauf der Sendung noch eine wichtige Rolle einnehmen.
Folgen wir also weiter den Spuren von Nonchia, nachdem sie bei einem NS-Massaker ihre gesamte Familie verloren hatte. Sie musste fliehen. Nach ihrer erfolglosen Suche in den Wäldern bei Biała-Podlaska suchte sie in verschiedenen Ghettos nach überlebenden Angehörigen, darunter in den Ghettos Lublin, Belzec und Lodz. Auch dabei setzte sie sich stets der Gefahr aus, entdeckt und inhaftiert zu werden.
Ihre Suche war nicht nur gefährlich, sondern auch überhaupt nicht einfach. Ghettobewohnerinnen war es grundsätzlich verboten, das Ghetto unerlaubt zu verlassen. Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen oder an die Absperrung heranzutreten, war nahezu unmöglich. Ein Bruch dieser Regeln konnte schwerwiegende Folgen bis hin zum Tod haben. Über das Ghetto Lublin berichtet Philipp S.
Das Lager Lublin war mit Stacheldraht abgeschlossen und wurde von deutschem Militär bewacht. Zur Arbeit wurden wir in Kolonnen abgeführt und wieder gebracht. Die Wachmannschaften gehörten zur Wehrmacht und Organisation TOT.
In den etwa 400 von der nationalsozialistischen Besatzungsmacht errichteten Ghettos wurden vor allem jüdische Menschen, aber auch Sintize und Romnia unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert. Die genaue Anzahl der im Ghetto ermordeten Menschen und wie viele davon Romnia waren, bleibt unbekannt, wobei regionale Unterschiede zwischen den verschiedenen Ghettos bestanden.
Allen Ghettos gemeinsam war, dass die InsassInnen unter haftähnlichen Bedingungen leben mussten, mit unzureichender medizinischer Versorgung und Nahrung sowie Zwangsarbeit. Oftmals dienten Ghettos auch als Sammelstelle, um die Menschen später in KZs zu deportieren.
Das Unterfangen Nonchas birgte demnach große Gefahr und zeigt den Mut, aber auch den Leidensdruck der damals erst 16-Jährigen.
In diesem jungen Alter heiratete Nonche ihren Ehemann Guccio und bestritt mit ihm anschließend die Zeit der Verfolgung und des Krieges. Die beiden schlugen sich nach der gescheiterten Suche Richtung Südosten durch, wobei ihr Ziel zunächst die Geburtsstadt Nonches sein sollte.
Dort wurden sie jedoch von ukrainischen Nationalisten gefasst, welche sie anschließend den Deutschen aushändigten. Nonche und Guccio wurden in ein Gefängnis gebracht, woraus ihnen allerdings die Flucht gelang. Sie landeten in Rozwadow, das sich im geografischen Zentrum zwischen den beiden Ghettos Lodz und Lublin und den Vernichtungslagern Belzec und Auschwitz befand. Hier erhielten sie im Eisenbahnbau eine Anstellung bei der Organisation TOT, einer paramilitärischen NS-Organisation, die in den besetzten Gebieten große Bauvorhaben in Zwangsarbeit umsetzen ließ.
Sowohl militärische als auch zivile Dienststellen errichteten ZwangsarbeiterInnenlager. Diese waren angesiedelt auf Baustellen der Organisation TOT, in den Städten, bei Reparatur- und Versorgungsbetrieben der Wehrmacht, bei großen Industrieanlagen und an Großbaustellen. Der Lebensalltag in diesen ZwangsarbeiterInnenlagern war geprägt von Hunger, fehlender medizinischer Versorgung, katastrophalen Lebensbedingungen sowie schwerer körperlicher Arbeit. Trotz dieser Bedingungen bot die Arbeit eine Möglichkeit, der Verfolgung und Deportation zu entkommen.
Die überlebende Zeitzeugin Cilly Schmidt berichtet in ihrer Biografie: Gott hat mit mir etwas vorgehabt, Erinnerungen einer deutschen Sintetzer über ihren Onkel.
Fast alle waren 1943 nach Auschwitz gekommen, aber mein Onkel gehörte zu einem letzten kleinen Rest, der noch in einem Zwangsarbeiterlager war. Er musste für die Organisation TOT arbeiten. Das war Zwangsarbeit.
Durch die Zwangsarbeit entkam Cillys Onkel der Deportation in ein Konzentrationslager.
Auch Nonche schaffte es auf diesem Weg, diesem Schicksal zu entgehen.
Eines Tages. Nonche arbeitete gerade an den Gleisen, reichte ihr eine Frau aus einem der Transportzüge nach Auschwitz ihr Kind. Dieses Kind war zu dem Zeitpunkt ungefähr 3 oder 4 Jahre alt.
Man kann diese Geschichte nicht anders als in dürren Worten wiedergeben, denn was die Mutter empfunden haben mag, als sie ihren Sohn einer fremden Frau anvertraute, lässt sich nicht ermessen. Bekannt ist:
Die Mutter, eine deutsche Sintetzer, wurde weiter nach Auschwitz deportiert. Dort wurde sie ermordet. Nonche wusste durch die Nähe zu den Transportzügen sowie dem Mord an ihrer Familie von den Gewaltverbrechen der Nazis. So war es ihr selbstverständlich, das fremde Kind anzunehmen. Sie versteckte es unter ihrem Rock und brachte es zu ihrer Baracke, in der sie mit anderen ZwangsarbeiterInnen untergebracht war. Eingenäht in den Mantel des Jungen fand sie die Adresse seiner Großmutter. Zusammen mit Gehilfen schaffte sie es, das Kind zu ihr zu bringen.
Es war Karol Gerlinski, der den Beinamen Parno bekam. Er hielt den Kontakt zu Nonche und er war es, der die Geschichte von Nonche Jahre später öffentlich machte. Seine Erzählung folgen wir in dieser Sendung.
Ob es das erste Kind war, welches sie rettete? Das ist nicht bekannt. Aber es war nicht das einzige, das sie aus den Deportationszügen rettete.
Im Vergleich zu anderen Arbeitslagern hatten ZwangsarbeiterInnen bei der Organisation TOT eine gewisse Bewegungsfreiheit, vor allem durch ihre Arbeitsbescheinigung. Diese Dokumente gaben auch Nonche einen gewissen Handlungsspielraum.
Sie konnte sich an Orte begeben, an denen zuvor Mordaktionen durchgeführt worden waren. Dort begann sie, nach überlebenden Kindern zu suchen. Sie brachte die Kinder in die Baracken des ZwangsarbeiterInnenlagers, besorgte ihnen gefälschte Papiere, suchte nach Angehörigen oder brachte sie bei anderen Familien unter. War dies nicht möglich, nahm sie die Kinder zu sich in die Baracke. Auf diese Weise rettete sie ungefähr 50 Kindern, unabhängig ihrer Herkunft oder ihres Glaubens, das Leben. Die exakte Zahl ist nicht bekannt.
Wie bereits erwähnt, gibt es neben der Erzählung von Karol Gerlinski noch eine weitere Darstellung von diesem Lebensabschnitt.
So existiert beispielsweise ein sehr gut gemachter animierter Kurzfilm Nonche unter der Regie von Hamze Bütücü, der 2022 von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas produziert wurde. Hierin wird aus Nonchas Perspektive erzählt, dass sie 1942 von den Deutschen alle weggebracht und in einem Fußmarsch nach Lublin gescheucht worden seien. Kälte und Hunger waren ihr Begleiter und weiter heißt es:
Am schlimmsten war der Durst. Schließlich gaben sie uns an irgendeinem Bahnhof 5 Minuten Zeit, um Wasser aus dem Wasserkran zu holen. Ein Durcheinander. Schneller! 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 Ich rannte auf dem Bahnsteig neben einen Zug. Ich weiß nicht mehr, wie ich bemerkte, dass durch die gebrochenen Gitterstäbe eines Fensters Hände ein Kind herausreichten. Ich nahm es an mich und packte es unter meine Schürze.
In dieser Erzählung kommt Nonchi in ein Lagerhaus der Armee zur Zwangsarbeit. Sie und jüdische Jugendliche hätten demnach entschieden, mit dem kleinen Kind zu fliehen und sich in den Wäldern zu verstecken. Dort seien sie den gesamten Krieg über versteckt gewesen und hätten aus Sicherheitsgründen permanent ihren Standort wechseln müssen. Ihrer Gruppe hätten sich immer mehr Kinder angeschlossen, welche ihre Familie, wie auch Nonchi, bei Massenerschießungen verloren hatten oder aus dem Warschauer Ghetto hatten flüchten können. Nonchi habe sie bei sich aufgenommen und die Versorgung der Gemeinschaft organisiert, sodass es der kleinen Gemeinschaft habe gelingen können, das Kriegsende mitzuerleben.
Dieses hier in Kürze wiedergegebene Video im Audioformat wird am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin abgespielt. Leider wurde uns auf Anfrage die Einsicht in die Quellen zu dem Video nicht gewährt und wir kennen nicht die Grundlage für diese Art der Erzählung.
Die erst sehr späte Aufarbeitung von Nonchas Geschichte durch Karol Gilinski und die lange Zeit des Schweigens und der fehlenden Nachfragen macht es für uns schier unmöglich, diese Lebenszeit exakt zu rekonstruieren. Doch trotz dieser Unterschiede zeigen beide Darstellungen, dass Nonchia Karol Gilinski aus dem Zug nach Auschwitz rettete und im Zwangsarbeiterinnenlager versteckte. Außerdem wird deutlich, dass sie fremde Kinder bei sich aufnahm, sie vor den Deutschen versteckte und ihnen half, den Krieg und die Verfolgung zu überstehen.
Nonchi hat die Kinder aber nicht nur vor einer Deportation oder Verfolgung gerettet. Esthera berichtet dazu.
Und was man auf jeden Fall noch sagen muss, sie hat die nicht nur gerettet, sie hat sie dann auch halt versteckt und dann hat sie die aufgewachsen und dann hat sie sogar mit denen nach ihren Eltern gesucht, also nach deren Eltern gesucht.
Durch die Rettung und dem Verstecken der jüdischen sowie Roma-Kinder setzte sich Nonchia selbst, wie auch andere Frauen im Zwangsarbeiterinnenlager, einer großen Gefahr aus. Dabei ist es nicht möglich, genau vorherzusagen, welche Strafe ihr gedroht hätte. Einerseits wegen der Willkür der Nationalsozialisten und andererseits fehlen dafür NS-Dokumentationen, die die Bestrafung einer Romni für das Retten von Kindern einordnet. Bereits HelferInnen aus der deutschen Mehrheitsbevölkerung setzten sich bei dem Versuch, jüdische Menschen zu retten, der Gefahr einer Inhaftierung oder Deportation in ein Konzentrationslager aus. Nonchia war aber als polnische Romni Teil einer Gruppe, die durch die nationalsozialistische Ideologie der systematischen Verfolgung und Ermordung ausgeliefert war. Es ist also wahrscheinlich, dass sie mit der Deportation oder dem Tod hätte rechnen müssen.
Diese Einschätzung stützt sich zudem auf die Biografie von Sophia Chornacka, ebenfalls eine polnische Romni, welche in ihrer Warschauer Wohnung jüdische Kinder bei sich und ihrer Familie versteckte. Als die Nationalsozialisten dies 1942 bemerkten, erschossen sie die Kinder sowie zur Strafe zusätzlich 30 Romnia in Grochow.
Sicherlich war sich Nonchia der Gefahr, die mit der Kinderrettung einherging, bewusst. Hatte sie doch die Brutalität der deutschen Soldaten bereits durch die Ermordung ihrer Familie erleben müssen.
Es ist vielleicht ein altruistisches Bedürfnis, das Nonchia zum Handeln veranlasst. Ihre Humanität, ihre Fähigkeit zur Empathie, die sie aktiv werden lässt. Wir können es nicht mit Gewissheit sagen. Doch eindeutig ist: Mit ihrem Verhalten widersetzte sie sich dem nationalsozialistischen System, ungeachtet der Konsequenzen. Nonchia reiht sich demnach ein in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Sie nutzte ihre eingeschränkten Möglichkeiten aus, um diese Kinder zu retten und brachte sich dadurch selbst in Gefahr.
Nonchia muss zudem ein sicheres HelferInnen-Netzwerk gehabt haben. Dieses Netzwerk durfte Nonchia nicht verraten, musste sie decken, doch nicht nur das. Es musste auch bereit sein, Kinder aufzunehmen und bei der Suche nach Angehörigen zu helfen. Christel Wickert bezeichnet dies als ein Spezifikum, insbesondere von verfolgten Frauen im Widerstand.
Sie waren oft geschickter im Aufbau geheimer Kommunikationsnetze und umsichtiger in der Einteilung der wenigen Nahrungsmittel als ihre männlichen Zeitgenossen im Widerstand.
Isidora Ranjelovic ist Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin sowie Mitinitiatorin des feministischen Romnia-Archivs Romani Pen. Sie fasst die Bedeutung einer solchen und ähnlichen Widerstandsgeschichte vor allem für die Erinnerungskultur innerhalb der Minderheit folgendermaßen zusammen.
Widerstandsgeschichte in unsere Erinnerungskultur einzuweben, bringt Bewegung in das durch Trauer geprägte und in der Vergangenheit verankerte stille Gedenken. Das Erinnern an Widerstand eröffnet Möglichkeitsräume, gegen das Unabänderliche aufzubegehren, verpflichtet sich damit der Gegenwart und verspricht eine gerechtere Zukunft.
Auch Estera verdeutlicht die Relevanz von Alfredas Biografie.
Also Alfreda ist für mich, für viele von uns, eine Heldin. Sie ist wirklich eine Heldin und war eine Heldin, weil sie halt Kinder gerettet hat. Sie hat ihr Leben ins Spiel gesetzt und hat andere dafür gerettet. Und das, was sie gemacht hat, zeigt mir, dass Frauen super, super viel Kraft haben und super stark sind. Und das ist halt auch damals so war. Das heißt, das, was wir jetzt sehen in unserer Frauenbewegung, war damals halt auch so und noch viel krasser. Und in meinem Gedenken spielt sie eine ganz große Rolle, weil sie jetzt sehr, sehr sichtbar ist für viele in unserer Roma-Community und allgemein auch ja, in der Öffentlichkeit. Sie ist zwar gestorben, aber man schreibt halt viel über sie und sie ist schon ja ein wenig bekannt, sage ich mal. Nicht genug auf jeden Fall, aber sie ist schon eine große Persönlichkeit in der Roma-Geschichte.
In Polen ist die Geschichte von Nonca erst in ihren späten Lebensjahren vor allem durch Karol Gerlinski öffentlich bekannt geworden. Das öffentliche Interesse wuchs insbesondere, nachdem ihr 2006 im Alter von 80 Jahren der Orden Polonia Restituta verliehen wurde. Sie ist bisher die einzige Romni, welcher diese zweithöchste zivile Auszeichnung Polens verliehen wurde. Alfreda Nonca-Markowska starb am 30. Januar 2021 im Alter von 94 Jahren.
Postskriptum. Bis zu ihrem Tod hat sie keine Entschädigungsleistung von Deutschland für die NS-Verfolgung, die Zwangsarbeit und den Mord an ihrer Familie erhalten. Auch damit war Nonca nicht alleine. Die Entschädigungspraxis der Nachkriegszeit innerhalb und außerhalb von Deutschland war geprägt von fehlender Anerkennung des Völkermords, einem ausbleibenden Bruch mit antiziganistischen Vorurteilen, weiterführender Diskriminierung sowie personellen NS-Kontinuitäten in Politik, Medizin, Verwaltung, Polizei und Justiz.
Nonca selbst schwieg lange Zeit über ihre Taten und das von ihr Erlebte. Viele der Kinder, die sie rettete, wussten nicht einmal von ihr. In Deutschland ist sie in der Mehrheitsgesellschaft immer noch überwiegend unbekannt. Vielleicht haben wir zu wenig hingehört, nachgefragt oder Anerkennung geschenkt. Vielleicht passt aber auch eine starke Romni, die sich trotz eigener Schicksalsschläge und Verfolgung in den Widerstand einreiht, nicht in unser Narrativ einer Opfergruppe. Estera hat recht, wenn sie sagt,
und genau, also sie war halt eine Mutter, sie war ein Vater, sie war eine Heldin und vor allem, ja, sie war eine Frau. Und ich glaube, das ist wenig zu sehen in unserer Gesellschaft, vor allem hier in Deutschland, dass halt Frauen auch Helden sein können. Und sie war eine Romni.
Es sprachen Nadja Benewitz und Julia Jakumet, die die Autorin dieser Sendung ist.
Die Zitate wurden eingesprochen von Nadja Elgali und Patrick Grau. Mit Musik von Abstracker, Idoy, Jazar, Jason Shaw, Christina Buziaschwili, Lobo Loco, Sergei Quadrado, The Insider, Unheard Music Concepts und David Chestnut.